Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Ich glaube, Toleranz ist für mich halt ein Punkt, wo ich sage, wir brauchen auch weniger Angst. Und Toleranz entsteht, wenn du weniger Angst hast, dich auf neue Sachen einzulassen, dich auf neue Menschen einzulassen, dir selber die Chance zu geben, ja, vielleicht von etwas unheimlich Positivem überrascht zu werden. Ja, und das sind für mich hauptsächlich Menschen. Ich bin fester Überzeugung, dass wir am meisten durch andere Menschen lernen. Unsere Kinder lernen durch uns. Was wir vorleben, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren, das nehmen die auf. Wir lernen durch andere Menschen, durch unsere Umgebung. Und ich glaube, Toleranz ist für mich natürlich auch die Annahme von anderen Menschen. Ja. Aber hauptsächlich kann die nur entstehen, wenn du auch weniger Angst hast.
Integration ist keine Einbahnstraße. Ich treffe Humaira Amiri, Gründerin der Zentro Holding, Coachin, Unternehmensberaterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt. Mutter, stilsichere Zeitgenössin und studierte Modedesignerin und Vorbild für so viele. Eine der spannendsten Frauen, denen ich in den letzten Jahren begegnen durfte. Wir sprechen über das wichtige Thema Integration und wen das was anzugehen hat, gerade in der Hospitality. Ich bin André Claude Purat und dies ist der GM-Cocktail-Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hallo, liebe Humaira.
Hallo, lieber André.
Ich bin noch immer tief bewegt von unserer ersten Begegnung, von unserem ersten ausführlichen Treffen in Hamburg. Wir sind ja auch gerade in Hamburg, wir sind in deinem wundervollen Office, ein historisches Gebäude mit historischem Interieur, was mir extrem imponiert. Als wir uns das erste Mal intensiv getroffen haben, wir saßen bei einem Dinner in einem tollen Restaurant hier in Hamburg am Millerntor und du hast mich gefragt, was ist typisch deutsch? Heute bin ich besser vorbereitet als damals. Damals hat mir diese Frage irgendwie die Sprache verschlagen, aus Gründen. Ich weiß auch nicht mehr, warum so genau. Was ist für dich typisch deutsch?
Oh, das ist jetzt, kriege ich es retour.
Ja, genau.
Es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage und das betrifft jede Kultur. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Wofür wollen wir stehen? Und was macht uns als Gesellschaft und als Land aus? Und dadurch, dass ich halt einen Migrationshintergrund habe und auch somit eine Basis habe, über die ich mich sehr freue, dass ich zwei unterschiedliche Kulturen kennenlernen durfte und zwei unterschiedliche Kulturen mich auch ausmachen und ich auch nur der Mensch bin, der ich bin, weil ich diese zwei Kulturen kennenlernen durfte und auch in mir trage, ist diese Frage dennoch sehr schwierig für mich zu beantworten, weil gerade in der letzten Zeit, auch gerade vor den Wahlen, ist diese Diskussion so tiefgründig immer wieder aufgeploppt, dass ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe. Was heißt es, deutsch zu sein? Ja, was verlangen wir denn? Wann ist man denn integriert? Ja, wir sind das Land der Dichter und Denker. Ja. Das war so ein Teil aus unserem Gespräch, was ich noch behalten habe. Aber wie erkläre ich einen Menschen, der neu in dieses Land kommt, mit dieser Aussage, was wir von ihm erwarten?
Ja, du bist in Afghanistan geboren und bist in den 90er Jahren quasi als Kind nach Deutschland mit deinen Eltern ausgewandert oder wurdest ausgewandert, richtig?
Genau, eigentlich in den 80er Jahren, weil wir hatten ja die russische Invasion in unserem Land und wir mussten bei Nacht und Nebel tatsächlich aus unserem Land fliehen, weil ansonsten mein Vater, der im Ministerium Bergbauingenieur war und dort gearbeitet hat, abgeholt worden wäre, weil er halt nicht der kommunistischen Partei angehört hat. Und wir mussten dann in Deutschland tatsächlich bei Null anfangen und das macht etwas mit dir als Mensch. Ich war 4 Jahre alt. Das heißt, ich bin nicht hier geboren, aber ich habe alle Schritte, die man hier durchleben kann, von Kita, Vorschule, Schule, Studium, hier durchleben dürfen. Und dennoch habe ich in meinem privaten Leben, auch gerade mit meinen Eltern, halt das Community Life, ja, wo halt auch die Kultur wieder eine starke Rolle spielt. Und daher bist du eigentlich immer wieder dabei, zwei Kulturen miteinander zu verbinden. Und das ist echt nicht einfach, weil dir eigentlich keiner dabei helfen kann.
Ja, wir sprechen ja heute über Integration. Und wenn ich mir vorstelle, dass du diese ganze Bildungsschiene in Deutschland durchlebt hast, von Kita über Grundschule, Oberschule, Abitur, hast du Abitur gemacht?
Ja.
Bist du schneller integriert worden, per Definition Integration? Bist du schneller integriert worden in diese Gesellschaft, weil du sprachlich stärker gefordert oder gefördert wurdest als deine Eltern?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, wenn ich jetzt zurückdenke, was ausschlaggebend war, ist, dass wir uns eigentlich teilweise auch selbst überlassen waren. Meine Eltern haben ab dem Beginn selbstständig gearbeitet. Die waren also den ganzen Tag involviert in ihrem Arbeitsablauf. Ja. Und wir Kinder, mein älterer Bruder und ich, waren diejenigen, wir mussten uns um vieles alleine kümmern. Er war 6, ich war 4. Wir sind nachher alleine zur Schule gegangen. An vielen Gesprächen haben wir alleine teilgenommen. Ja. Wir mussten gucken, wie es funktioniert. Und eigentlich haben wir keine große Unterstützung dabei gehabt, sondern man ist mitgelaufen. Ja, und es musste dann irgendwie funktionieren.
Wo seid ihr gelandet, als ihr...
Als wir angekommen sind, sind wir in Göttingen gelandet. Ja. Dort hat auch mein Vater sein erstes Restaurant eröffnet. Er ist halt ein sehr...
Als Bergbauingenieur.
Als Bergbauingenieur.
Also Quereinsteiger.
Absolut. Er hat zwar in Österreich auch studiert gehabt, aber leider gibt es in Deutschland nicht die Berge, die man dann dafür braucht. Und mein Vater ist ein sehr stolzer Mensch. Ja, und er kam hier an und sagte, meine Familie ist meine Verantwortung und ich werde nicht die Hand vor dem Staat aufhalten.
Wow.
Und hat dann überlegt, was könnte er denn machen, ohne die Sprache zu können. Ja, und ohne letztendlich hier eine Grundbasis seiner Arbeitswelt zu haben.
Ja.
Und somit hat er gesagt, wir sind Gastgeber, wir sind gastfreundlich, also ein Restaurant, deine Mutter kann kochen, ich kann die Gäste bedienen und mit meiner englischen Sprache, die ich ja kann, habe ich erstmal eine Basis, bis wir dann weiter Deutsch lernen. Und somit hat er sich eigentlich nach 6 Monaten selbstständig gemacht und das war der Beginn in die Selbstständigkeit, die wir auch bis heute, wir Kinder, übernommen haben und fortführen.
Jetzt stellen wir uns vor, wir sind in den 80er Jahren, dein Papa eröffnet ein Restaurant oder deine Eltern eröffnen ein Restaurant und dein Papa spricht Englisch. Also ich finde das heute schon sportlich, wenn ich irgendwo in einem Hotel einchecke und keiner spricht mehr Deutsch irgendwie an der Rezeption. In den 80er Jahren war das eine deutlich andere Zeit. Wie stark hat das Freiheitsgefühl deiner Eltern tangiert?
Letztendlich war, glaube ich, ausschlaggebend, es muss irgendwie funktionieren. Und wenn du aus deinem eigenen Land, aus deinem gewohnten Umfeld, aus deinem sicheren Umfeld herausgerissen wirst, dass bei Nacht und Nebel die Verantwortung für eine Familie hast, also für Kinder auch hast, muss es funktionieren. Und ich glaube, man denkt dann nicht drüber nach, was nicht funktioniert, sondern wie bekomme ich es hin? Mit Händen und Füßen, mit den ersten Worten, ja, und letztendlich auch gerade Speisen, Gerichte, Gastronomie braucht keine Sprache.
Richtig.
Die schmeckt man, die fühlt man, die verinnerlicht man. Und damit war halt einfach der Beginn gegeben. Und mein Vater hat halt auch immer gesagt, wir fangen in Deutschland nochmal bei Null an. Ja, und hat sich halt durchgekämpft. Und das ist, glaube ich, auch ein Bestandteil unserer Persönlichkeit geworden, dass wir eigentlich hart im Nehmen sind und sagen, wir müssen halt auch Kämpfer sein. Egal, was da draußen passiert, wir dürfen nicht untergehen, weil wir es halt auch so gewohnt sind und auch so erzogen worden sind.
Du hast gerade gesagt, wenn also dass es schmeckt und dass man dafür keine Sprache braucht, das ist witzig. Wir bei Rational haben ja vor 3 Jahren unser 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Und unser Slogan war, wenn es schmeckt, sprechen alle dieselbe Sprache. Mit so einem Video, wo wir irgendwie durch die Welt geflogen sind, so ein Team, Kamerateam, und hat halt überall gefilmt in Küchen dieser Welt und am Ende nur Menschen gefilmt, die das essen. Und da gibt es auch kein gesprochenes Wort in dem Clip.
Und wenn wir tatsächlich ehrlich sind, ist ja auch Speisen ein ganz wichtiger Bestandteil von Kultur.
Absolut.
Ja, und Gerichte geben ja auch immer wieder das Land wieder. Und wenn wir aber auch überlegen, Kultur ist Essen, Kultur sind Bilder, Musik.
Ja.
Und es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, die ohne Sprache funktionieren.
Ja.
Aber auf die fokussieren wir uns gar nicht, sondern meist sehen wir immer nur das, was nicht funktioniert. Beziehungsweise wehren uns auch dagegen, es anzunehmen, so wie es ist, ja, und nicht immer Barrieren zu sehen und Grenzen zu sehen.
Ich habe gestern so die erste Episode gesehen von Stanley Tucci auf Food Tour in Italien und der hat in diversen Restaurants in der Toskana traditionelle Gerichte gekostet und die das gekocht haben, haben ihm erklärt, wie sie es machen und was dahinter steckt und wie simpel das einfach ist. Und ich habe so gedacht, ey, das können wir irgendwie nicht. Also da einfach stehen und über Schweinshaxe was erzählen oder über Sauerkraut, ja. Aber so diese Identität mit der Ernährung, mit den Lebensmitteln, mit der Art und Weise, wie gekocht wird, darüber blumig zu erzählen und die Augen leuchten, das ist irgendwie nicht so typisch deutsch. Also das ist auch schade.
Ja, das geht, glaube ich, auch darum, es macht ja auch etwas mit dir. Es sind ja nicht nur das, was wir schmecken, sondern auch das, was wir riechen.
Ja.
Ja, und es ist auch das Ambiente. Essen bringt Menschen zusammen. Ja. Und dieses Zusammenbringen kann ein Bestandteil von Kultur sein. Ja, und es ist ein wichtiger Bestandteil von manchen Kulturen, manchen Ländern, gerade bei uns. Wir essen gerade familiär selten alleine. Mhm. Ja, bei uns muss immer die ganze Familie zusammenkommen, damit es richtig schmeckt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und erst wenn alle dort sitzen und man als Gastgeber alle versorgt hat, dann geht es einem richtig gut. Und ich glaube, das müssen wir halt hier auch noch mehr nutzen und annehmen. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht können.
Ja.
Aber es geht, glaube ich, auch um den Willen und das Lernen.
Ne? Ja. Wie definierst du für dich ganz persönlich Freiheit? Und wie hat sich dein Verständnis davon im Kontext deiner Herkunft und politischen Arbeit verändert?
Wow, was für eine tiefgründige Frage.
Oder? Ja, ich bin
total
richtig stolz drauf, die Frage.
Ich denke, Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Ja, gerade wenn du aus Ländern kommst, wo dir die Freiheit von heute auf morgen genommen wird. Obwohl du denkst, dass du ein freier Mensch bist, dass du in deinem Land, in deiner Umgebung lebst, dass du eine Meinungsfreiheit hast, dass du das Recht hast, zu leben, das zu tun, was du gerne tust und das mit den Menschen, mit denen du es gerne tust. Und gerade wenn du aus Ländern kommst, wo Krieg herrscht oder geherrscht hat, musst du dir, glaube ich, auch immer dessen bewusst bleiben, dass Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen, ja nicht nur hierher kommen, weil sie dort nichts besessen haben, sondern viele von diesen Menschen haben alles gehabt.
Ja.
Es ist denen aber genommen worden.
Ja.
Ja, die haben keine Grundlage mehr und die sehen keine Zukunft mehr für ihre Kinder.
Mhm.
Und hier neu anzufangen, ist halt ein Teil von Freiheit. Das sehe ich absolut so. Es ist wichtig, um frei sich zu fühlen, glaube ich auch, dass du Rechte hast, dass dir diese Rechte nicht genommen werden können, weil du halt auch diese verteidigen kannst, dazu einstehen kannst. Aber ich glaube auch, ein wichtiger Bestandteil von Freiheit für mich ist auch Meinungsfreiheit.
Ja.
Und das sehe ich aktuell tatsächlich auch immer kritischer. Wie frei darf man seine Meinung noch äußern?
Du meinst in unserer Gesellschaft?
In unserer Gesellschaft, gerade so in den letzten Monaten, Jahren, auch gerade vor der Wahl, was oder auch während Corona, was möchten andere hören und was möchten sie nicht hören? Und wenn sie es nicht hören wollen, dann wollen sie auch nicht, dass du das äußerst. So fühlt sich das manchmal an.
Ist das,
und dass du darüber sprichst.
Ja.
Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir über unterschiedliche Ansichten sprechen, dass wir unter gerade wenn wir über Demokratie sprechen, auch Demokratie leben, dass wir unterschiedliche Menschen auch annehmen. Und es gibt Menschen, die mehr Ängste haben, es gibt Menschen, die weniger Ängste haben, es gibt Menschen, die mehr Erfahrung haben, die mehr durchlebt haben, es gibt Menschen, die das alles nicht durchlebt haben und Berührungsängste haben. Und ich glaube, ein Teil von Freiheit ist für mich auch, Mensch sein zu dürfen.
Ja, und ich glaube, wir brauchen eine gehörige Portion Toleranz in der Gesellschaft, oder? Weil ich sag mal, diese gefühlte Wahrnehmung, wir können nicht mehr die Meinung frei äußern, also oder Meinungsfreiheit voll leben. Also das würde ich nicht so unterschreiben, ehrlich gesagt.
Ich glaube, Toleranz ist für mich halt ein Punkt, wo ich sage, wir brauchen auch weniger Angst.
Ja.
Und Toleranz entsteht, wenn du weniger Angst hast, auf dich auf neue Sachen einzulassen, dich auf neue Menschen einzulassen, dir selber die Chance zu geben, ja, vielleicht von etwas unheimlich Positivem überrascht zu werden. Ja, und das sind für mich hauptsächlich Menschen, weil ich bin fester Überzeugung, dass wir am meisten durch andere Menschen lernen. Unsere Kinder lernen durch uns, was wir vorleben, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren, das nehmen die auf. Wir lernen durch andere Menschen, durch unsere Umgebung. Und ich glaube, Toleranz ist für mich natürlich auch die Annahme von anderen Menschen.
Ja.
Aber hauptsächlich kann die nur entstehen, wenn du auch weniger Angst hast.
Nochmal zurück zum zweiten Teil der Frage. Also wie hat deine Herkunft deine politische Arbeit bisher beeinflusst? Du bist ja ein politischer Mensch. Punkt.
Absolut.
Ja.
Ich glaube, also für mich ist es wichtig, sich für Rechte einzusetzen, nicht alles hinzunehmen. Ja, weil ich sage, wenn wir etwas verbessern können, warum sollten wir das nicht tun? Meine politische Arbeit hat beeinflusst meine Willenskraft.
Ja.
Ich glaube aber auch mein Kampfgeist. nicht alles so hinzunehmen, weil es dir irgendjemand sagt, sondern es zu verstehen zu wollen. Ja, und erst wenn ich etwas verstehe, dann kann ich auch sachlich damit umgehen und das Beste rausholen. Es hat aber auch für mich etwas mit Akzeptanz zu tun. Ich habe keine Angst davor, neu anzufangen, mich auf neue Situationen einzulassen, weil so haben wir gelebt. Ja. Wir sind damals in Göttingen angekommen, sind dann umgezogen nach Düsseldorf, weil das sozusagen der Arbeitsweg meines Vaters war und danach in Hamburg gelandet. Das heißt, wir mussten immer wieder neu anfangen, ja, uns auf eine neue Umgebung einlassen, neue Menschen kennenlernen. Ja, und auch gerade während der Corona-Zeit habe ich nochmal für mich festgestellt, wie toll es ist, unheimlich großartige Menschen kennenzulernen. Ja. Und das hat tatsächlich auch meine politische Arbeit noch mal geprägt, beziehungsweise eigentlich eher zum Vorschein gebracht, ja, weil ich während Corona festgestellt habe, Ungerechtigkeiten hinzunehmen, gerade wegen den Hilfen der Unternehmen und ja, so weiter. Ja, wir sind selber schuld, wenn wir nichts tun. Ja, und es haben so viele gemeckert und ich habe mir immer wieder gesagt, ja, aber wenn wir nur meckern und nichts tun, haben wir eigentlich gar kein Recht zu meckern. Dann sollten wir einfach ruhig sein und es hinnehmen, was andere für uns entscheiden. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir die Ärmel hochkrempeln und einen Beitrag leisten. Und deswegen, es ist keine Einbahnstraße, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, und wir müssen auch was zurückgeben, wenn wir etwas haben wollen. Ja. Und das ist halt für mich auch die politische Arbeit. Ich möchte über Punkte sprechen, ich möchte aufklären, ich möchte Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wenn wir das in beide Richtungen tun, und Politiker sind halt auch einfach nur Menschen, ja, die meistens sogar weniger Erfahrung als wir Unternehmen in einigen, ja, Bereichen oder in vielen Bereichen haben, dann ist es unsere Aufgabe, über unsere Themen zu sprechen, Lösungen vorzuschlagen. Ja. Ja, und wenn die es nachher nicht tun, müssen die halt die Verantwortung dafür tragen.
Genau wegen dieser Aussage, es ist ein Geben und ein Nehmen, habe ich dich als Vorbild bezeichnet, weil ich finde das wirklich stark. Ich habe dich vor 2 Jahren auf einem Panel erlebt, eine echte Männerrunde aus der Hotellerie. Du warst die einzige Frau in der Runde und kamst auch wirklich kaum zu Wort. Und als du dann mal zu Wort kamst, wurde versucht, dich klein zu reden. Nicht gelungen, by the way. Das hat mich übrigens zu diesem Ladies GM Cocktail inspiriert, zusammen mit dem Frauennetzwerk Food Service. Ist Feminismus für dich per se reine Frauensache?
Also erstmal finde ich es großartig, dass ich so inspirierend ja, ja, war, dass du so etwas ja, in die Welt gerufen hast. Dafür danke ich dir. Und ich glaube fest daran, dass es keine Frauensache ist alleine. Wir brauchen großartige Männer, die sich auch mal zurücknehmen können und uns die Bühne überlassen. Weil auch dort ist es ein Geben und Nehmen. Ja, wir ergänzen uns, weil jeder hat seine Stärken und die müssen wir akzeptieren. Die Welt wird nicht besser sein, wenn wir nur 100%ige Frauen haben. Und die Welt wird auch nicht besser sein, wenn wir alles den Männern überlassen. Ja, sondern das Verhältnis macht es aus. Und jeder hat ja von Grund auf andere Charakterzüge, weil wir halt auch genetisch anders sind, weil wir auch andere bestimmte Bestimmungen auch mitgegeben bekommen haben. Und ich glaube, die Ergänzung macht es aus. Aber Männer müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dieses Partout-Niedermachen von Frauen zeigt eigentlich nur, dass manche Männer damit nicht klarkommen, dass es auch andere Meinungen gibt, dass es starke Menschen gibt, die vielleicht das ein oder andere sogar besser machen als sie. Also es hat immer für mich immer wieder mit Angst zu tun. Ja, anscheinend haben sie Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, die Macht zu verlieren, obwohl es eigentlich vielleicht eher eine Bereicherung sein kann, ja, dass sowohl in Unternehmen als auch in Strukturen, als auch insgesamt in einem Miteinander. Jetzt musst du dir mal vorstellen, gerade Eltern, jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe. Der Vater erzieht anders als die Mutter. Ja. Ja, fällt ein Elternteil weg, ja, entstehen Defizite in der Erziehung. Und so kannst du es halt auf anderen Ebenen nachher auch übernehmen, ja, dass Defizite entstehen, wenn wir nicht ein gesundes Verhältnis miteinander ja, eingehen.
Harter Cut. Ich würde nochmal auf das Thema Migration zurückkommen. Wenn du die derzeitige Asyl- und Migrationspolitik in einem Satz beschreiben müsstest, welcher wäre das?
Oh mein Gott, ich rede so gerne. Also in einem Satz wird es schwierig werden.
Bitte fassen Sie sich kurz.
Absolut. Ich finde es eigentlich traurig. Ich finde es wirklich traurig, wie wir mit Menschen umgehen, dass wir Chancen nicht nutzen, dass wir Potenziale nicht nutzen, dass wir teilweise unserer Verantwortung auch füreinander nicht gerecht werden. Und ich glaube, dass wir nicht offen und auch ehrlich mit dieser Thematik umgehen. Ich glaube, Integration kann ein unheimlich hohes Potenzial sein für ein Land, was ohne Integration, also ohne Einwanderung irgendwann aussterben würde. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das wird Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern. Aber wenn wir uns nicht fortpflanzen, und letztendlich ist das ja der Fall, wenn man nur die deutsche Bevölkerung sehen würde, ja, haben wir eine Zukunft vor uns, die mit Migration von Menschen aus anderen Ländern und sie wirklich inkludieren auch in diese Gesellschaft und sie mitnehmen, unsere Systeme, unsere Strukturen absichert. Das ist ja volles Potenzial. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, als Unternehmer, wenn du volles Potenzial nicht nutzt, wirst du deiner Verantwortung nicht gerecht.
Ja.
Und jetzt müssen wir uns halt auch die Frage stellen, was tun wir denn dafür? Ja, wir verlangen meiner Meinung nach ganz krass und auch hier ein harter Cut ausgedrückt, wir verlangen von Ahmed, der aus Syrien kommt, 14 Jahre, die letzten Jahre im Krieg war, ja, der über die deutsche Grenze kommt, dass er von heute auf morgen zu Hans wird, der versteht, was wir von ihm erwarten.
Mhm.
Ohne es wirklich zu kommunizieren, ohne unsere Erwartung diesen Menschen mitzugeben. Erst einmal, wenn ich mich nicht um ihn kümmern kann, wenn ich ihn nicht hier haben möchte, dann muss ich das vorher entscheiden. Wenn ich ihn ins Land lasse, dann habe ich eine Verantwortung ihm gegenüber.
Ja,
und auch dort ist es ein Geben und Nehmen. Er hat eine Verantwortung, weil er hier Rechte hat, die er in seinem Land vielleicht nicht mehr hat. Weil er hier Chancen hat, die er in seinem eigenen Land nicht mehr hat. Wir haben die Pflicht, ihm zu sagen, was wir von ihm erwarten.
Ja, es gibt den Kommunikationsbruch, ne? In dieser Phase.
Na, absolut, weil wir eigentlich dort keine Struktur haben, dass wir sehr bewusst mit dieser Integration umgehen.
Hm.
Ja, und wir haben Integrationskurse, die wir so schön benennen, ja, wo die Budgets um die Hälfte gekürzt werden. Obwohl wir ganz genau wissen, vor welcher Problematik wir stehen.
Ja.
Ja, wir stehen vor der Problematik der Entfremdung. Wir machen den Menschen in Deutschland Angst vor anderen Menschen.
Ja.
Mit einer anderen Kultur, weil wir das Optische, ja, als Grundvoraussetzung dafür nehmen und Religion als Grundvoraussetzung für die Einschätzung eines Menschen nehmen. Nicht den Menschen selbst.
Hm. Passt gut zur nächsten Frage. Welche Narrative über Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten begegnen dir denn in der deutschen Öffentlichkeit?
Wahrscheinlich die Themen, denen ich nicht gerecht werde. Ja? Unterwürfigkeit teilweise. Ja, das ist die Hausfrau. Und die wollen kein Deutsch lernen, wollen auch nicht arbeiten, wollen das deutsche System teilweise ausnutzen. Ich führe unheimlich viele Diskussionen, die ich sehr sachlich angehe, weil wenn ich sie persönlich nehmen würde, würde das auch emotional etwas mit mir machen.
Ja.
Wenn Menschen und gut gestandene deutsche Unternehmer zu mir sagen, ja, aber die kommen hierher und sollen sich anständig benehmen. Wo ich dann sage, was heißt denn anständig?
Ja.
Erklär's mir. Ja, die sollen einfach die deutsche Kultur leben. Ja, was heißt denn die deutsche Kultur?
Kommen wir wieder zurück zur Frage 1.
Absolut. Und letztendlich haben wir eine Erwartung von Menschen. Und das betrifft nicht nur die Frauen, weil ich glaube, es gibt viel stärkere Frauen auch aus ausländischen Kulturen, die wir hier gar nicht so wahrnehmen. Die haben das Sagen zu Hause.
Ja,
ja, die haben die Hosen an.
Jetzt kriege ich Angst.
Aber wir reduzieren das alles runter auf manchmal Kopftuch, Kultur, Herkunft.
Ja. Was stört dich daran am meisten, an diesen Narrativen?
Dass wir so solche Vorurteile haben und uns selber die Chance nehmen, tolle Menschen kennenzulernen, die unheimlich viel erlebt haben und die extrem stark sind. Eine Mutter zum Beispiel, die aus einem Land kommt, wo die letzten 14 Jahre oder Afghanistan, wo die letzten 40 Jahre nur Krieg geherrscht haben.
Ja.
Da musst du dir bewusst sein, das ist ja ein ganz anderer Überlebensinstinkt,
ja,
den diese Menschen
steckt
haben.
Steckt in der Genetik.
Ja, die gehen davon aus, dass sie ihre Kinder schützen müssen.
Ja,
ja, dass es morgen vielleicht kein Morgen geben kann. Ja, dass sie morgen vielleicht tot sein könnten. Ja, die haben jahrelang damit gelebt, mit Unsicherheit gelebt. Die haben Familienangehörige verloren. Und es gibt, glaube ich, keine Familie, die keine Familienangehörigen im Krieg verloren hat aus diesen Ländern. Und dessen muss man sich bewusst werden. Die haben so viel durchlebt. Und dann kommen sie hier an in der Hoffnung, ich habe es geschafft. Hey, meine Kinder haben jetzt eine Zukunft. Das musst du dir mal vorstellen. Mädchen in Afghanistan haben aktuell keine Zukunft, außer mit 16, 17, 18 verheiratet zu werden, mit Männern, die sie nicht kennen, die sie nicht wollen.
Die deutlich älter sind wahrscheinlich.
Absolut. Die dürfen nicht aus dem Haus alleine gehen. Die dürfen noch nicht mal aus dem Fenster alleine schauen. Ihre Stimme dürfen sie nicht erheben. Ja. Und das ist eine Zukunft. Und welche Mutter möchte für seine Kinder eine andere Zukunft? Also nicht eine andere Zukunft. Ja. Ja, und ich habe selber zwei Töchter und einen Jungen. Ja, die sind zwar alle schon alle drei erwachsen, aber ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass meine Kinder hier aufwachsen können. Ja. Und deswegen sehe ich es auch als meine Pflicht, etwas zurückzugeben. Auch sozial zurückzugeben, ja. Auch an die Gesellschaft zurückzugeben. Und das mache ich entweder durch politische oder durch gesellschaftliche oder durch soziale Arbeit.
Ja. Welche Narrative über Männer aus dem Nahen und Mittleren Osten begegnen dir in der deutschen Öffentlichkeit? Und welche Botschaft hast du an die?
Oh mein Gott. Die sind, du machst mir heute wirklich das Leben hart hier. Ausländische Männer, rechthaberisch. Wir hören ja immer wieder Machos. Ja, benehmen sich nicht, greifen Frauen an, haben keinen Respekt vor Frauen und so weiter. Und ich glaube, das sind halt einfach andere kulturelle Hintergründe. Ich möchte das überhaupt nicht entschuldigen. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen perfekten Mann und keine perfekte Frau und weder in einer Kultur noch in einem Land. Und die gibt es in Deutschland genauso wenig. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir erwarten etwas von anderen Menschen, was wir hier auch selbst nicht leisten können. Ja, und ausländische Männer sind anders erzogen worden. Die mussten ganz schnell, ganz früh Verantwortung übernehmen. Teilweise übernehmen die in ihren Ländern mit 7, 8, 10, 12 Jahren die Verantwortung für eine ganze Familie. Die müssen sich behaupten. Ja, dass sie hier keinen Respekt vor Frauen haben, möchte ich jetzt mal, es gibt in Frage stellen, weil es gibt immer Einzelfälle, es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer schwarze Schafe.
Ja.
Das ist aber nicht die Regel. Ja, wir reden immer davon, dass sie hier den deutschen Staat ausnutzen. Die gibt es bestimmt, aber die gibt es genauso auch von Deutschen. Und ich glaube, wir müssen immer verhältnismäßig sachlich und objektiv mit diesen Vorurteilen umgehen, die in manchen Fällen auf jeden Fall berechtigt sind, dann müssen wir uns fragen, welche Aufgabe wir haben. Und in manchen Fällen sind sie überzogen und Vorurteile. Und dann müssen wir halt auch akzeptieren, dass wir falsch liegen.
Du hast vorhin gesagt, deine Eltern als Quereinsteiger haben sich als Gastronomen behauptet, am Anfang vielleicht versucht und dann später sicherlich auch behauptet. Inwiefern kann eine Gastfreundschaft eine politische Haltung sein?
Gastfreundschaft zeigt für mich, dass wir andere Menschen mit offenen Armen empfangen. Ob das bei uns zu Hause ist, ob das zusammen am Tisch ist, ob das bei uns in der Gastronomie im Restaurant ist. Es hat ja auch die letzte Studie der Denkfabrik hat ja letztendlich auch gezeigt, dass wir in unserer Gastwelt, also Hotellerie, Gastronomie, Foodindustrie und all unsere Zulieferer knapp 40% Menschen mit Migrationshintergrund haben. Viele davon können noch nicht mal die Sprache auf einem Level, wo wir sagen, das ist absolut zertifiziert. Aber wir können integrieren, weil wir nämlich Menschen annehmen und Menschen mitnehmen. Und für bestimmte Aufgaben brauchst du nicht unbedingt die Sprache, sondern du gibst diesen Menschen die Chance, ein Teil davon zu sein, von einem Team zu sein, von einer Struktur zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass Gastfreundschaft das Gesicht eines Landes sein kann, das Gesicht einer Kultur sein kann. Und es würde uns viel mehr helfen, wenn wir das auch als sozialen Kleber verstehen würden, ja. Hier in Deutschland.
Denkst du, dass die Hospitality eine feministische Dimension hat? Und wird weibliche Gastfreundschaft anders wahrgenommen als die männliche?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt in beiden Bereichen ganz tolle Gastgeber. Ich glaube schon, dass manche Frauen mutiger sein könnten, auch in den Vordergrund zu treten. Das würde vielleicht auch unserer Branche noch richtig gut tun. Aber ich glaube, dass wir dort unheimlich sowohl tolle, starke Frauen haben, als auch tolle, starke Männer, die Gastfreundschaft voller Leidenschaft leben. Wir müssen uns aber auch dessen bewusst werden, dass das alleine für die Zukunft einer Branche nicht ausreichen wird.
Du bist kürzlich zur Aufsichtsrätin der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt gewählt worden. Ich finde, dass das in der männerdominierten Verbands- und Lobbywelt ein folgerichtiger Schritt war. Begegnen dir oft diese sogenannten alten weißen Männer mit Maßanzug und Krawatte? Und wie gehst du damit um?
wenn ich ganz ehrlich bin, ja, in den letzten Jahren besuche ich halt immer sehr viele Veranstaltungen, von der Bankenwelt bis Branchenveranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind einige Veranstaltungen, die extrem männerlastig sind. Und ich meine nicht mit extrem männerlastig 60-70%, sondern teilweise 80-90%. Ja. Und da denke ich mir manchmal, okay, wie wollen wir Strukturen verändern, wenn wir selber nicht die Bereitschaft haben, ja, auch selber diese Veränderung herbeizuführen. Wenn wir anderen Menschen nicht die Möglichkeit geben, ein Teil davon zu sein. Wenn wir uns selbst die Chance nehmen, von anderen zu lernen. Und ich habe irgendwann aber auch gelernt, ich nehme es nicht mehr persönlich. Es hat nichts mit mir zu tun, sondern die haben ein Problem, ja, wenn sie das nicht wollen oder nicht zulassen. Aber auch gerade in den letzten Jahren, wo die Denkfabrik gegründet haben, habe ich unheimlich viel Respekt bekommen, weil ich auch eine Frau war. Ich war teilweise in Veranstaltungen nicht nur die einzige Frau, sondern auch die einzige mit Migrationshintergrund. Und dann über sehr politische Themen zu sprechen, über unternehmerische Themen zu sprechen und dann aber auch einen anderen Blickwinkel mit reinzubringen, war für mich eher ein Benefit. Und ich glaube auch, dass es den Strukturen jetzt nicht geschadet hat. Ja. Und ich freue mich auch, dass ich überhaupt, also ich habe wirklich Respekt auch vor der Position, weil ich mich schon auch sehr verantwortlich dafür dann fühle, was mit Unternehmern auch in der Zukunft noch passieren kann, was wir alles an Rahmenbedingungen brauchen, um besser Unternehmertum voranbringen zu können. Also davor habe ich wirklich Respekt. Aber ich glaube auch, dass ich mit voller Leidenschaft und vollem Einsatz dabei bin.
Kennst du das Buch von Franzi Kühne, Was Männer nie gefragt werden?
Nein.
Kann ich sehr empfehlen. Ich habe Franzi Kühne auf der Bühne erlebt, auf dem Up Next Festival, okay, vor 2 Wochen in München. Und sie hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und eben auch über die Entstehung ihres Buchs, Was Männer nie gefragt werden. Ja. Das heißt, sie hat quasi Interviews verschriftlicht, in denen sie CEOs von großen deutschen Firmen einfach Fragen gestellt hat, die normalerweise Frauen gestellt werden, und das war hochspannend. Wie oft ist dir das schon so gegangen, dass du auf dein Frausein reduziert wurdest? Wie oft nimmt man dich nicht für voll und was macht das mit dir?
Eine schwierige Frage, aber eine sehr spannende Frage. Ich muss echt einmal nachdenken. Was macht es mit mir? Am Anfang habe ich es tatsächlich sehr emotional aufgenommen, weil ich gedacht habe, die Leute sind gegen mich. Und irgendwann kam bei mir der Klick, gesagt, die kennen mich ja noch nicht mal. Ja. Wie können die denn überhaupt gegen mich sein? Ja, die haben ja noch nicht mal die Chance gehabt, mich überhaupt kennenzulernen. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist mir sowas von egal, was die wollen, sondern es ist nur wichtig, was ich möchte. Ja, und wenn ich mich einbringen möchte, dann lasse ich mir diese Chance nicht nehmen. Ich bin zu kleinen Männergruppen gegangen, habe mich dazugestellt und habe einfach auch das Gespräch dann mal übernommen.
Wurde es dann, ja, still? Was willst du denn jetzt?
Es wurde nicht nur still, ich wurde angeguckt, ja, und irgendwann, ja, haben sie dann angefangen zuzuhören, ja, und irgendwann fanden sie es dann interessant, mhm, und dann haben sie sich auch mit eingebracht und wir haben dann Kontaktdaten ausgetauscht und manche dieser Kontakte sind unheimlich gute Freunde auch heute geworden und das schätze ich sehr und ich glaube auch, wir Frauen dürfen uns die Chance einfach nicht nehmen lassen, mhm, und das ist halt auch eine Frage, wo ich immer sage, weil ich auch immer gefragt werde, sind Sie für die Frauenquote? Und am Anfang habe ich mir gesagt, ich persönlich möchte keine Frauenquote sein. Ja, ich kann es aber verstehen, dass man, um manche Strukturen aufzubrechen, das braucht, das eine Hilfeleistung ist. Aber ich möchte als Mensch bewertet werden. Ich möchte mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Können, mit meinem Einsatz bewertet werden und nicht nach meinem Geschlecht.
Ist das wie so ein Pflaster auf eine Wunde, die Frauenquote?
Ja. Teilweise fühlt es sich als Frau, die sich wirklich einbringt und einbringen möchte, so an. Für manche, die diesen Support auch benötigen, glaube ich, ist es eine absolut wichtige Hilfestellung. Mhm. Ja, aber für manche, die schon alles geben, die 200% geben, für die ist es wirklich ein Trostpflaster in Strukturen, wo ich sage, warum müssen wir denn noch unseren Anspruch irgendwie erkämpfen? Ja, oder rechtfertigen, wir bringen doch schon vollen Einsatz. Was haben wir denn falsch gemacht? Warum müssen wir uns die Genehmigung von Männern geben lassen, ja, dass wir unseren Job, den wir sowieso schon richtig gut machen, dass wir den auch ausüben dürfen und dafür vielleicht auch eine Position oder einen Titel bekommen? Wobei ich halt auch mal der Mensch bin, dem Positionstitel eigentlich eher egal sind, weil ich sage, entweder machst du deinen Job richtig gut,
ja,
und den machst du nicht nur gut, weil du dort einen besonderen Titel hast, sondern den machst du gut, weil du das einbringst, was du dafür einbringen möchtest.
Wir stellen uns mal vor, du bist Mentorin für junge Unternehmerinnen. Was können sie von dir lernen?
Oh. Das müssen Sie entscheiden, letztendlich, was Sie von mir lernen.
Muss ich jetzt
können.
Mal verkaufen hier.
Aber ich glaube, nein. Ich glaube, es ist immer wichtig, einfach Blickwinkel auch mal zu verändern, sich in die Menschen gegenüber hineinzuversetzen. Und ich sage meistens halt, wenn Menschen mit mir ein Problem haben, ist es erstmal nicht mein Problem. Es ist deren Problem.
Mhm.
Die müssen damit klarkommen und die müssen entscheiden, ob sie mit mir umgehen können oder nicht. Ja, aber mich dadurch einschüchtern zu lassen, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil es würde mich nicht glücklich machen. Und wenn ich nicht glücklich bin, profitieren Menschen um meine Umgebung nicht mehr von mir. Und dessen muss ich mir bewusst sein, dass ich auch zu mir stehen muss, dass ich bei mir bleiben darf, dass ich nicht nur Meinungen von anderen übernehmen muss, weil es anscheinend die Meinungen der meisten sind, sondern dass ich diese auch in Frage stellen kann, dass ich darüber diskutieren darf und auch möchte. Ja, und ich glaube, dass wir uns diesen Anspruch nicht nehmen lassen dürfen. Und da ist es egal, ob du Mann oder Frau bist und egal, aus welchem Land du kommst.
Es gibt eine Rubrik in diesem GM-Cocktail-Podcast, 4 Schlagworte, ein Statement dazu. Bereit?
Oh mein Gott, yes, ready.
Deutsche Marotten im Urlaub.
Oh, Liegestühle, ne?
Genau. Chancengleichheit.
Schwierig.
Ist das dein Glaubenssatz?
Nein. Chancengleichheit ist für mich ein schwieriges Thema, weil es so viele unterschiedliche Ebenen hat. Aber Chancengleichheit heute mit einem Wort zu beschreiben, ist immer noch ein Kampf.
Mhm.
Und das nicht nur auf Geschlecht, sondern auch auf Kulturen und auf Vorurteile bezogen.
Bundeskanzlerin Homaira Amiri.
Da lache ich nur. ich glaube eher nicht, weil das muss man sich antun wollen. Und ich wäre wahrscheinlich eher dazu geneigt, das Allerbeste mit den allerbesten Potenzialen herausholen zu wollen. Und ich weiß nicht, ob das in diesen Strukturen möglich ist. Und gewollt ist, das muss man sich halt auch bewusst machen. Ich bin kein Mensch, der um Macht kämpft, sondern um Entwicklung gerne kämpft.
Deutsche Bürokratie.
Sollte so schnell wie möglich abgeschafft werden, in dieser Form. Aber mit einem Wort, deutsche Bürokratie, würde ich nur als Gegenzug Digitalisierung beschreiben. Hm. Anders kriegen wir es nicht hin.
Letzte Frage. Gerne. Was verbindest du mit rational?
Mit rational verbinde ich eine Wertevorstellung, eine Haltung. Ich verbinde dich damit. Ja, großes Lob auch an dich, an deine Arbeit.
Danke.
Ich war bei euch im Werk und das war für mich Unternehmertum pur. Ja, das war so zu spüren auf diesen Ebenen. Eure Mitarbeiter sind überzeugt und voller Leidenschaft dabei. Das ist eher wie Familie, ja, nicht nur ein Unternehmen. Und rational ist für mich auch ein Vorbild von deutschem Unternehmertum mit einer Wertevorstellung, mit einer Haltung und mit ich gestalte dieses auch. Und ich bringe mich mit ein. Und letztendlich seid ihr auch für mich ein Vorbild und eine Inspiration dafür, dass das Leben keine Einbahnstraße ist. Weil es hat nichts mit Geräten bei euch zu tun, sondern es hat etwas mit Leidenschaft und mit Menschen zu tun.
Schön. Dankeschön.
Ich danke dir.
Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die Aufzeichnung dieser Folge. Und wünsche dir alles, alles Gute.
Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja, mir erst.
Und ich danke dir für den Einsatz, dass du extra nach Hamburg gekommen bist. Ja, und ich finde es auch großartig, dass du an den Themen, an die du glaubst, auch immer hartnäckig dran bleibst.
Danke.
Danke ich dir.
Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold.